Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.
Schön und gesund, der Beauty Talk. Wir sind mittlerweile bei Folge 13. Mir gegenüber sitzt der Dr. Matthias Koller und wir sitzen heute ganz woanders.
Stimmt, du hast mich da entführt, Steffi.
Ja, ich bin Kidnapperin.
In einen schwarzen Raum. Vielleicht kannst du mal die Zuhörer und Zuseher aufklären, wo wir sind.
Zuseher ist gut, weil wir filmen jetzt da mit unserem Podcast. Wir sind in Linz in der Tabakfabrik Factory 300, Studio 300. Das ist ein Podcaststudio von Martin Engleder und da nehmen wir jetzt zukünftig unseren Podcast auf. Schön und gesund, der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr. Eben Folge 13 aktuell. Ich finde es total spannend, weil mir jetzt natürlich gleich was aufgefallen ist bei uns beiden. Matthias, muss ich sagen, wir werden jetzt gerade beim Podcast gefilmt und wir sind beide recht eitel. Du schaust gerade in die Kamera, ob du gut ausschaust. Ich habe vorher auch geschaut, passt eh alles, wie sitzt man, hat man irgendwie ein glänzendes Gesicht. Es ist schon so, dass das äußere Erscheinungsbild wichtig ist, auch dir natürlich.
Ja, man will zumindest so rüberkommen am Bild, wie man normalerweise ausschaut und nicht schlechter.
Ja. Ja.
Und ich glaube, das ist aber trotzdem ein bisschen eine Herausforderung, weil es liegt dann so kleine Sachen. Wenn man irgendwie ein bisschen schlampert sitzt, schaut das gleich ganz anders aus oder hat man keine gescheite Körperspannung, dann wirkt man halt gleich anders. Mhm. Und auf das habe ich geschaut. Ja, du tust da leichter, weil du schaust sowieso gut aus.
Oh, danke.
Aber ja, nein, ich finde es super. Und wir sind halt jetzt nicht mehr im Keller vom Schloss, ja, wie du immer betont hast. Und ist aber sehr spannend, eine neue Location. Und immerhin jetzt schon die 13. Folge, gell?
Können wir stolz drauf sein. Und natürlich auch an euch danke fürs Zuhören und für das Feedback, was ihr uns gibt und die Bewertungen und dass ihr uns folgt. Also danke dafür und gerne weiter so. Wie gesagt, wir sind in der Tabakfabrik und ganz spannend, in der Tabakfabrik findet gerade eine Ausstellung statt, nämlich Körperwelten. Ist das für einen Arzt was Interessantes oder ist das für die Daily Business, kennst ja die Anatomie des Menschen eh in- und auswendig?
Es ist schon sehr interessant für mich auch. Ich habe die Körperwelten-Ausstellung schon zweimal gesehen und es ist ja der Dr. Günther Hagen, glaube ich, der das macht und was da einfach interessant ist, finde ich, ist die Anatomie in so gewissen Alltagssituationen dargestellt. Also beim Laufen oder beim Sitzen am Tisch.
Beim Tanzen habe ich gesehen.
Genau, ja. Und ist schon sehr spannend. Hat mich immer ein bisschen erinnert an meine Zeit auf der Anatomie. Also wenn man studiert, ist man ja gerade in den ersten Jahren viel auf der Anatomie und präpariert dort auch Leichen. Und es schaut natürlich ähnlich aus. Nur, dass er ein anderes Verfahren hat, ich glaube, irgendwie mit Plastik, ja, das so zu konservieren. Und auf der Anatomie war das in Formalin. Das heißt, das ist schon eine Spur anders. Also da ist es viel plastischer und noch viel eindrucksvoller dargestellt, die einzelnen Strukturen. Aber das bleibt immer faszinierend. Also ich finde überhaupt, die Anatomie ist eines der faszinierenden Sachen in der Medizin.
Formalin, hast du gerade gesagt, das ist die Flüssigkeit zum Erhalten?
Genau.
Okay. Ja. Das hat einen ganz eigenen Geruch. Ich habe einmal einen Partner gehabt, der war auch Medizinstudent und wie er in der Phase war, wo sie halt eben Anatomie gehabt haben und präpariert haben und wenn der heimgekommen ist,
Ja, den Geruch kriegst du auch diese Wochen, wo du dort bist. Du bist ja im Prinzip den ganzen Tag auf der Anatomie, hast einen weißen Mantel an und bist in diesem quasi Seziersaal mit vielen anderen Studenten und das kriegst du nicht raus aus der Haut, diesen Geruch. Also das ist hält sich recht hartnäckig und du erkennst den Medizinstudenten da schon von Weitem. Ja.
Das ist ein eigenes Parfum.
Genau.
Aber gehen wir weg von der Anatomie. Wir haben heute ein Thema mitgenommen, was ich persönlich sehr spannend finde, nämlich wenn wir heute über die Fettabsaugung sprechen. Fettabsaugung ist auf Platz 1 der beliebtesten chirurgischen Eingriffe weltweit, bei Frauen auf Platz 2, bei Männern Auf Platz 1 bei der Frau ist nur die Brustvergrößerung vor der Fettabsaugung. Drum habe ich mir gedacht, wäre das einmal ein Thema, über das ich gerne mit dir reden möchte. Und bevor wir drüber reden, wie das funktioniert und welche Techniken das da gibt und was dein Konzept dahinter ist, weil du hast ja für die ist ja die Harmonie des Körpers dann auch im Fokus. Nicht, dass man einfach Reiterhosen absagt und fertig und das passt dann irgendwie nicht zum Rest vom Körper, wenn ich da schon mal vorgreifen darf, sondern ich würde gern generell über Fettzellen sprechen, nämlich wie viele Fettzellen hat ein Mensch und variiert das oder ist man damit geboren, mit einer Anzahl?
Also ich kann dir jetzt die genaue Anzahl nicht nennen, es sind natürlich ein paar Millionen. Es stimmt, dass diese Anlage der Fettzellen, dass die von Geburt an da ist, und die Fettzellen sich im Laufe des Lebens, wenn man zunimmt zum Beispiel, nicht vermehren, sondern einfach größer werden. Das heißt, so eine kleine Fettzelle bläht sich dann auf und wird halt um ein Vielfaches größer und füllt sich eben mit Fettzellen, also mit nicht mit Zellen, sondern mit dem Gewebe. Und darum stimmt es schon, wenn man diese Fettzellen absaugt, dass diese Zellen sich dort auch nicht mehr bilden. Also das ist schon ein interessanter Aspekt bei einer Absaugung. Man kann schon sagen, dass das ein dauerhaftes Ergebnis ist.
Man kann aber auch sagen, man saugt eine gewisse Anzahl von Fettzellen weg, aber alle anderen, die bleiben, können sie ja wieder vermehren.
Genau, genau. Darum macht es eben nur Sinn, an einen Problemstellen zu saugen. Also bei der klassischen Absaugung, wo die Indikation ist, dass man halt Problemstellen hat, das heißt, man hat am Unterbauch, obwohl man sportlich ist, immer definiertes Fettgewebe und kriegt es eigentlich nicht weg, oder an der Hüfte oder Oberschenkel, Außen, Innenseite, da ist die Fettverteilung bei Mann und Frau recht unterschiedlich, Männer eher Bauch, Stammbereich, Frauen eher Oberschenkelbereich. Und wenn man das aber dort absaugt, dann ist es so, dass es keine Rolle spielt, dass jetzt die Fettzellen, die noch verbleiben oder die in der Umgebung sind, grundsätzlich sich noch ausdehnen können. Das würde nur eine Rolle spielen, wenn man stark zunimmt. Mhm. Also natürlich kann man bei einer starken Gewichtszunahme das Ergebnis wieder nivellieren, mehr oder weniger, oder kaum sichtbar machen. Aber das ist in der Regel nicht der Fall, weil die meisten ja ohnehin sportlich sind, die sowas machen lassen. Das ist auch vielleicht paradox am ersten Blick, aber die meisten sind sportlich und dann gibt es ein paar Problemstellen, wo man sagt, das kriege ich so nicht weg. Das zweite Gebiet ist eben das Lipödem.
Was ist das? Das
ist eigentlich eine Erkrankung. Also da geht es nicht um den rein ästhetischen Aspekt, sondern das ist eine Erkrankung, wo an gewissen Körperstellen man das Fettgewebe deutlich mehr ausgeprägt hat, das aber auch mit Schmerzen verbunden ist, sehr leicht blauen Flecken.
Haben das Frauen öfters auf den Beinen, kann das sein?
Genau, ja. Das ist gar nicht so selten und da ist das Absaugen der Fettzellen auch ein therapeutischer Nutzen. Das heißt, du reduzierst damit auch die Schmerzen, eben dieses Spannen und ja, das sind eigentlich die zwei Hauptgründe, wo man absaugt, ja.
Damit man es nur mal ein bisschen verbildlichen, damit man sich das auch gut vorstellen kann, wenn man sich jetzt nur mal das Fettdepot im Körper anschauen. Man kann sich das, glaube ich, vorstellen. Fettzellen sind irgendwie so angeordnet, wie wenn ich jetzt Weintrauben hernehme, die ich jetzt gekauft habe im Supermarkt. Und da hängen ja die kleinen Träubchen dran. Da stellen wir vor, das sind die Fettzellen. Und die können je nachdem, ob man zunimmt oder abnimmt, eben voluminöser werden oder eben kleiner. Und wenn du da jetzt absaugst, dann sind halt gewisse Anzahlen weg. Und der Rest, der noch überbleibt von den Zellen, kann sie nach wie vor vergrößern oder eben auch, wenn man abnimmt, wieder verkleinern. Stimmt das so?
Das stimmt, ja. Und dann gibt es da noch zwei Arten von Fettgewebe. Das eine ist das Speicherfettgewebe. Das ist ganz typisch eben an diesen sogenannten Problemstellen. Hat den Sinn einfach, dass man da Fett einspeichert, um quasi für schlechtere Zeiten vorzusorgen, war natürlich früher evolutionstechnisch von Bedeutung, heutzutage natürlich immer weniger, weil wir ja meistens eben im Überfluss leben und vor allem uns auch nicht viel bewegen. Aber das ist das eine. Und das zweite Art von Fettgewebe ist das Baufett. Und das Baufettgewebe ist kein Fettgewebe, das jetzt zum Speichern da ist, sondern das sind zum Beispiel in der Wange gibt sowas. Ja. Mhm. Das ist auch ein bisschen, man nennt es auch braunes Fettgewebe, weil es ein bisschen andere Farbe hat.
Ah, okay.
Und das verhält sich anders. Sowas würde man auch nie absaugen oder so. Da gibt es an gewissen Stellen des Körpers. Aber wenn wir jetzt vom Absaugen reden und vom Fettgewebe generell, dann meinen wir eigentlich immer das gelbe Speicherfettgewebe.
Liposuction ist ja der Fachbegriff. der Fettabsaugung. Mhm. Wenn ich jetzt so an Liposuction denke, habe ich zum Teil noch Bilder von Chirurgen im OP, die richtig körperlich stark arbeiten müssen, weil es diese Kanüle rein und raus und rein und raus und rein und raus und das halt dann auch sehr blutig ist in dem Sackerl. Ist das halt nur so? Was hat sie da in den letzten Jahren getan, beziehungsweise wie ist die Technik aktuell?
Also die Grundtechnik ist eigentlich die gleiche. Man hat einen Hohlkörper, also eine Kanüle, und da steckt diese Kanüle in den Körper, also in dieses Speicherfettgewebe, das man absaugen will, und durch hin und her bewegen werden da Fettzellen hineingesaugt durch ein Vakuum. Allerdings ist die Technik weiterentwickelt. Das heißt, man spritzt zuerst zum Beispiel Kochsalzlösung ein, wo auch gewisse Substanzen drinnen sind, die die Gefäße verengen, damit es eben nicht so blutet oder eigentlich kaum blutet. Und die Kanüle ist an einem, zumindest bei uns, bei der sogenannten Vibrationsliposuktion, an einem Handstück dran. Und dieses Handstück bewegt die Kanüle in zwei Richtungen. Und somit musst du als Chirurg eben nicht durch das Hin- und Herschieben der Kanüle jetzt das Vakuum erzeugen und sozusagen absaugen. Du kannst es wie einen Geigenbogen hin und her führen. Es ist trotzdem eine eher anstrengende OP, aber nicht vergleichbar mit dieser Ursprungstechnik. Es hat also überhaupt nichts Grobes mehr. Also,
das war mein Bild, dass das eigentlich richtig brutal ausschaut.
Ja, genau. Und es gibt auch heute noch viele, die so absaugen. Ja, wenn man jetzt da so YouTube-Videos mal gesehen hat, dann ist es oft eben auch mit dieser Ursprungstechnik, wo man praktisch nur den Schlauch an der Kanüle steckt. Das ist aber nicht mehr wirklich up-to-date. Also mittlerweile gibt Laserliposuktionen, es gibt eben Vibrationsliposuktionen, also wo man die Technik mit reinnimmt in die Liposuktion und damit eine schonendere Methode hat. Es ist auch, ich erkläre das auch den Patienten immer, es ist überhaupt nichts Grausiges. Ja, weil wenn man das so sieht, das Hin- und Herwerken, ja, wir sind ja sowieso, wir schauen immer, dass wir das Gewebe maximal schonen. Weil dementsprechend weniger tut es ja weh nachher, logischerweise. Ja. Und wenn man das sanft macht und immer weiß, wo die Kanüle ist, wo die Kanülenspitze sich befindet und es im Gewebe hin und her gleiten lässt. Zum Beispiel, sobald ich einen Widerstand spüre, hören wir schon auf. Also wir gehen nicht gegen einen Widerstand vor, sondern suchen uns einen neuen Liposuktionskanal. Mhm. Übrigens ist das auch das Spezialgebiet vom Dr. Sihosch bei uns.
Von deinem Partner?
Genau, der sehr viele Liposuktionen bei uns macht eben und auch sehr viele Lipödem-Patienten behandelt. Aber das ist ganz wesentlich, dass man eben möglichst wenig traumatisierend absaugt. Und dadurch ist bei uns, weil du gesagt hast, in dem Sackerl ist blutig, ist eigentlich gar kein Blut drinnen. Also es ist wirklich das schöne gelbe Fett. Und ganz interessant ist, weil du das ansprichst, die Patienten fragen nachher, wie viel Liter haben sie abgesaugt.
Genau.
Und es rührt auch daher, dass viele quasi reinrechnen in das, was abgesaugt wird, die Flüssigkeit, die wieder rausgeht, das Blut, das dabei ist und eben das Fettgewebe. Mhm. Und da kommt man natürlich gleich mal auf die dreifache Menge. Und wir rechnen aber nur das reine komprimierte Fett, das man absaugt, weil ja nur um das geht's. Das ist ja das, was einen Patienten eigentlich interessiert. Wie viel Fettgewebe haben sie abgesaugt? Und das ist ein bisschen eine Schummelei, wenn man dann die Flüssigkeit nur mitrechnet, ja. Und deswegen kommt man da nie oder selten auf, außer beim Lipödem, kommt man schon auf ein paar Liter. Ja, aber bei einer normalen Absaugung aufgrund von einem rein ästhetischen Grund, dass man sagt, der Unterbauch oder so oder die Hüfte, dann ist es deutlich weniger. Ja, weil ja, da geht es ja nicht um die Menge, sondern eben eher ums Modellieren.
Wann ist es überhaupt sinnvoll, sich für eine Fettabsaugung zu entscheiden?
Also ich würde sagen, jetzt entweder wenn man an einem Lipödem leidet, oder gibt zwei Gründe. Entweder ich bin sportlich und ich bekomme das nicht weg.
Das Weder heißt, wie zum Beispiel die seitlichen, ich sage immer so, nicht Schnozahl,
ja,
die dann halt ein bisschen in der Hose drücken und man ist vielleicht wirklich sportlich und macht Ausdauer und das geht einfach nicht weg. Das ist dieses hartnäckige.
Genau. Oder Fett. Unterbauch oder Oberschenkel, Außenseite.
Reiterhosen.
Dann macht es absolut Sinn, weil dann kann man natürlich die gesamte Harmonie dort viel perfekter machen. Also wenn man eh schon eigentlich relativ schlank ist und nur das hat, dann kann man das damit, in einer Stunde ist das erledigt, mehr oder weniger.
Du sagst jetzt schon was Wichtiges, Harmonie. Wenn jetzt eine Patientin oder ein Patient zu dir kommt und sagt, okay, der Bauch taugt mir nicht. Und du würdest jetzt erkennen, okay, wenn wir jetzt den Bauch absaugen und du machst das schön harmonisch, eigentlich passt es dann nicht mehr zu den Hüften und es wären die Oberschenkel auch noch praktisch. Schaust du dir das so dann an und gibst der Empfehlung ab oder wie gehst du da mit der Patientin, mit dem Patienten um?
Ja, schaue ich schon, wobei das schon meistens von den Patientinnen oder Patienten selber kommt. Das heißt, die haben selber schon so einen Blick für sich selber, einen Harmonieblick sozusagen, dass die sagen, naja, die Hüften wären aber schon auch ideal. Ja? Also nicht nur der Bauch, sondern die Hüften. Und es ist auch ganz häufig, dass man Bauch mit Hüfte kombiniert oder beispielsweise Oberschenkel, Außenseite mit der Innenseite. Also man kann schon darauf hinweisen. Aber würde jetzt jemand kommen und sagen, ich möchte am Oberschenkel abgesagt haben, dann würde ich jetzt nicht sagen, aber machen Sie es am Bauch auch. Mhm. Weil ja wir nicht diejenigen sind, die den Patienten was einreden wollen. Ja? Und wenn der damit kein Problem hat und das nicht einmal erwähnt, dann hat er kein Problem damit. Also, aber innerhalb dieser Körperregion, wo wir arbeiten, wo wir absaugen, da durchaus. Ja? Oder zum Beispiel unterm Gesäß.
Wie funktioniert es mit der Narkose? Ist man da ganz weg oder ist das Lokalanästhesie?
Es ist schon mit Narkosebegleitung und man kann sich aussuchen, ob man ganz schläft. Oder ob man halt nur im Dämmerschlaf ist. Der Unterschied ist, bei dem einen kriegst du halt gar nichts mit. Da schlafst ein und wachst auf und alles ist erledigt. Und das Zweite ist, dass man halt quasi doch wach ist, aber halt sehr distanziert das Ganze erlebt. Das häufigste übrigens ist bei uns schon die Narkose, wo man ganz schlaft.
Okay. Was ist dann eigentlich danach zu beachten?
Wichtig ist, dass man keine Bettruhe hat die ganze Zeit. Wegen der Thrombose, also das ist ja, wenn ein Blutgerinnsel sich bildet im Unterschenkel meistens und dann quasi verschleppt werden kann, ja, Herzinfarkt, Schlaganfall auslösen könnte, rein theoretisch, hatten wir zum Glück noch nie. Aber das ist eine Komplikation, die bei der Fettabsaugung grundsätzlich beschrieben ist. Dagegen kann man eines machen, erstens einmal eine Blutverdünnung geben nachher und vor allem Mobilisierung. Und das Tolle ist ja, das ist eine OP, wie auch viele andere, aber besonders auch das, wo du ja nicht liegen musst. Das heißt, du bist natürlich ein paar Stunden bei uns, das ist tagesklinisch, du wirst überwacht und so weiter, aber dann verlässt du natürlich in Begleitung von einem Angehörigen die Ordination und ab dem Zeitpunkt hast du keine Bettruhe mehr. Du kannst dich zu Hause einmal hinsetzen, dazwischen hinlegen, aber der Alltag ist relativ normal wie vorher, außer dass du halt keinen Sport machen darfst.
Also du bist angehalten eigentlich, dass du dich weiter bewegst, spazieren gehst.
Genau.
Und eben nicht dieses, was man früher kennt, generell nach Operationen einfach mal eine Woche liegen.
Ja, das ist ganz schlecht. Mhm. Das ist aber auch schlecht bei einer Brust-OP oder egal bei welcher Operation. Da sind wir sowieso mit dem Fast-Track-Konzept ganz woanders, dass wir schauen, möglichst frühe Mobilisierung. Die Regenerationszeit ist dadurch viel schneller. Und gerade bei der OP, also bei der Fettabsaugung, wo ja es ist schon eine Art Wundfläche, weil du ja diese Liposuktionskanäle machst, aber du hast kein Gewebe abgehoben vom Untergrund. Es muss also da nicht irgendwo was festwachsen. Und deswegen kannst du da jetzt rein theoretisch, wenn du die OP heute machst, nimmst du morgen frei und übermorgen kannst du wieder arbeiten gehen.
Okay.
Also das kommt auch auf den Job an, aber Bürojob auf jeden Fall.
Ja. Auch wenn man dafür sitzen muss?
Ja, da sage ich dann immer, steht es einmal auf dazwischen. Mhm. Kann man ja machen, dass man mal aufsteht,
ist
eine Runde um den
eigentlich.
Tisch geht oder so. Ja, also das ist absolut möglich. Ja.
Was hat man dann an? Kriegt man so eine Kompressionswäsche? Oder?
Genau, das ist eine Kompressionswäsche. Hängt davon ab, jetzt an welcher Körperpartie das ist. Also es gibt Kompressionswäschen, die gehen bis zum Unterschenkel. Andere sind wie eine Unterhose, eine verlängerte, die den Bauch noch bedeckt. Und da schicken wir die Patienten immer zum Bandagisten vorher. Die messen das ab und kriegen dann schon die Wäsche mit. Mhm. Weil die muss gut passen. Ja.
Also das muss richtig eng sitzen?
Ja, aber auch nicht zu eng. Das muss genau so sein, weißt du, dass einerseits eine Kompression da ist, dass eben das Ganze nicht zu sehr anschwellen kann. Weil automatisch reagiert ja das Gewebe mit einer Schwellung. Und in weiterer Folge, das setzt dann erst so nach 2 Wochen ein, mit einer Lymphschwellung. Also die Lymphgefäße produzieren viel Lymphflüssigkeit. Also die Lymphknoten und die Lymphgefäße sind gut durchflutet sozusagen. Darum hilft auch eine Lymphdrainage zum Beispiel. Und um das von außen ein bisschen einzudämmen, ist immer leichte Kompression von außen gut. Darf aber auch nicht so stark sein, dass die Lymphgefäße abgedrückt werden, weil dann entsteht erst recht der Lymphstau. Das heißt, eine Kompressionswäsche, das kann man sich eigentlich merken, auch übrigens beim Kompressions-BH nach der Brust-OP, es soll einfach gut sitzen und ein gutes Gefühl geben. Sobald ich das Gefühl habe, boah, da drückt es mich, aber das muss wahrscheinlich so sein, nein, es muss nicht so sein.
Also man soll sich nicht eingesperrt fühlen.
Ja, absolut.
Als war es zu klein oder so.
Ja, da ist man lieber, man öffnet es, legt sie auf die Couch am Abend, öffnet es ein bisschen, lasst ein bisschen wieder quasi Luft dazu, als dass man so wie früher oft so in eine Art Käfig gesperrt ist und eigentlich sich gar nicht bewegen kann und alles abdrückt, ja, in den Nahtstellen. Also das hat keinen Sinn.
Das heißt, mit Kompressionswäsche wäre es dann wahrscheinlich eher zu empfehlen, wenn es kühler ist, die OP, wie im Hochsommer, stellen wir vor, weil sonst ist es ein bisschen unangenehm.
Ja, da gebe ich dir recht. Interessanterweise muss man was sagen, der Vorteil im Sommer ist, du kannst relativ bald schwimmen gehen. Also nach so einer Absaugung, schau, diese kleinen Einschnitte, die sind ja nur ein paar Millimeter. Die werden genäht mit einer Naht, die sie von selber auflöst. Und nach 5 Tagen kann da grundsätzlich Wasser hinkommen. Und nach 10 Tagen können die Patienten auch ins Pool oder in den See gehen. Und manchmal ist das, ich meine, natürlich ist das eine OP, die, da hast du schon recht, primär im Winter, Frühling stattfindet als im Hochsommer. Mhm. Aber manchmal hast du da auch einen Vorteil, wenn du es im Sommer machst, weil du kannst dann schwimmen gehen. Und das Kühle vom Wasser ist auch wieder gut. Mhm. Gegen die Abschwellung schwimmen ist sowieso super. Und so gesehen kannst du dich da auch ganz gut drüber retten. Das betrifft halt meistens Berufsgruppen, die sagen, ich habe im Sommer Zeit. Mhm. Und ja, Lehrer zum Beispiel, ja, und so. Also das ist immer individuell, man muss da die Patienten immer individuell beraten und in ihrem Berufsumfeld sehen. Mhm. Und man muss eben schauen, okay, was arbeitet der, was sind für, weil du gesagt hast, Verhaltensmaßnahmen danach. Das hängt eben sehr davon ab, was ist mein Alltag, was arbeitet die und so weiter. Aber man kann sagen, man ist zumindest nach dieser OP wirklich sehr schnell wieder im normalen Alltag drinnen.
Jetzt sind sehr viele Menschen so wie sehr getaktet und planen sehr gern. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich möchte jetzt im Sommer einen super flachen Bauch. Wann plane ich die OP, dass dann das Ganze abgeheilt ist, die Narben vielleicht nicht mehr so sichtbar ist und das wirklich schön passt? Wie lange dauert es, bis ich wirklich das Endergebnis habe?
Also ich würde sagen 6 Monate. Nach 6 Monaten kannst du schon von einem vorläufigen Endergebnis sprechen. Vorläufig deshalb, auch da kann noch eine kleine Restschwellung irgendwo sein, aber die wird nicht mehr jetzt wirklich sichtbar sein. Ja, also das ist kann sein, dass es manchmal mehr, manchmal weniger noch geschwollen ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn man das im Sommer schon alles erledigt haben will, auch vom Ergebnis her, ja, dann halt ungefähr 6 Monate vorher. Ein interessanter Aspekt ist aber auch, das wollte ich nur, bevor, dass man das nicht vergessen ist, was macht das Absaugen mit der Haut? Mhm. Weil viele wissen das nicht so genau, dass ja eigentlich das Fettgewebe die Haut auch stützt. Und man das sehr ins Kalkül ziehen muss bei der Beratung, ist diese Absaugung auch gut für den Patienten? Oder was passiert denn mit der Haut drüber? Denn eines ist klar, wenn du absaugst im subkutanen Gebiet, also das heißt unter der Haut, also zwischen Muskelfaszie und der Haut ist das Fettgewebe und das Fettgewebe ist durchzogen von Faszienzügeln, kann man sagen, so von so weißlichen Strängen. Und in diesen Strängen ist das Fettgewebe verteilt. Wenn du jetzt absaugst, dann werden diese Stränge natürlich locker und automatisch wird auch die Haut lockerer.
Das heißt, es kann sein, dass ich dann hängende Haut habe. Am Bauch.
Ja, wenn man, genau, also grundsätzlich ist es immer so, dass ein Absaugen die Haut oder das Gewebe nicht stärkt, sondern das Gegenteil. So, jetzt kann es sein, dass das keine Rolle spielt, weil es eher junger Mensch ist oder jüngerer Mensch ist und ein gutes Gewebe hat. Oft ist es aber anders, ja, dass man sagt, die Haut ist eigentlich eher, das Gewebe ist eher schwach. Auch da kann man absaugen, aber man muss wissen, wie viel und an welchen Stellen. Und genau, damit dann nicht in einer Hautstraffung endet.
Okay.
Es kann sein, dass man das jetzt zum Beispiel beim Bauch, wenn jetzt jemand dick ist, ja, einen großen Bauch hat und einfach sich nicht bewegen kann, ja, weil er so einen großen Bauch hat oder bewegungseingeschränkt ist, auch da macht es manchmal Sinn, abzusaugen im Bauchbereich. Jetzt werden viele aufschreien und sagen, ja, der muss jetzt erst abnehmen. Ich weiß das aus meiner langjährigen Erfahrung im Krankenhaus, das wird den Patienten immer gesagt, nehmen Sie mal 30 Kilo ab. Gelingt vielen, aber manchen gelingt es nicht. Vielleicht haben sie auch körperliche Probleme und was auch immer und können nicht so viel Sport machen. Und bevor die dann gar nichts machen, ist es dann manchmal gescheiter, man saugt wirklich ab. Dadurch hat der einen Bauchlappen, der nicht mehr gefüllt ist.
Erleichterung dann wahrscheinlich.
Genau, kann sich mehr bewegen, kriegt der Motivation. Aber das ist jetzt eher ein Nischenbeispiel. Ja. Ja. Da ist es aber so, dass die Haut natürlich auf jeden Fall locker wird. Und da kann man dann sagen, entweder man muss dann die Haut straffen oder der Patient lebt halt damit, dass da die Haut lockerer ist. Das ist immer davon abhängig, wie das vorher ausschaut. Aber eins ist immer wichtig, wenn du die OP indizierst, dann muss man sich eben anschauen, wie ist der Hautzustand und was wird passieren, wenn man da drunter das Fettgewebe absaugt, wie schaut die Oberfläche dann drüber aus. Und das ist immer etwas, was man ins Kalkül zieht, aber das kann man sehr gut klinisch sehen und man kann im Vorfeld schon sagen, das eignet sich sehr gut zum Absaugen, das wird ein tolles Ergebnis. Oder man sagt, naja, das ist eher schwierig, und wenn, also vom Gewebe her. Und wenn das so ist, muss man darüber aufklären und sagen, es kann halt sein, dass binnen eine Hautstraffung notwendig ist, was ja auch der Patient entscheidet dann, aber dass es halt möglich sein kann.
Ist die Fettabsaugung, die Liposuction, eine OP, die bei euch viel nachgefragt ist? Also primär macht es ja der Dr. Paul Sihorsch bei euch. Ist da der Experte und der Ansprechpartner bei Kollaplast? Ist das unter den Top 3 Anwendungen?
Ja, schon sehr häufig. Ja, muss man schon sagen. Auch, auch bei Männern, wie du gesagt hast, du hast das, glaube ich, in der Statistik gesagt.
Auf Platz 1 bei den Männern?
Genau. Bei uns kommen die Männer wegen Absaugung, meistens eben Bauch, Hüfte, Haartransplantation oder Gynäkomastie der Männerbrust. Mhm. Und bei der Männerbrust ist es so, dass auch immer eine Absaugung dabei ist.
Mhm. Kosten?
Von der Absaugung?
Von bis, ja.
Also es startet, das geht meistens nach Region. Mhm. Es startet ungefähr ja, bei circa 3.500 oder
von
so.
Von was für einer Region sprechen wir da dann?
Ja, zum Beispiel, wenn du sagst, den Bauchbereich. Mhm. Ja. Und kann, also geht dann, also der Schnitt ist ungefähr um die 4.000 Euro. Ja, kann aber bei einem ausgeprägten Lipödem auch einmal 7.000 Euro sein. Mhm. Da ist ja viel mehr Regionen zu saugen etc. Aber die meisten Absaugen bewegen sich so in der Range zwischen 3.500 und 5.000 Euro.
Lipödeme, kann das sein, dass man das dann eventuell sogar mit der Krankenkasse irgendwie abrechnen kann, weil das ja ein Krankheitsbild ist?
Genau, also man kann das einreichen, stimmt. Sollte vorher die Diagnose von einem Hautarzt sich geben lassen. Also was heißt geben lassen? Da muss er sich untersuchen lassen, ob man das überhaupt hat. Und wenn der Hautarzt die Diagnose stellt, dann würde man im Vorfeld der OP, wenn die dann also bei uns zum Gespräch waren und eben diese Liposuktion sinnvoll ist, als auch als therapeutischer Zweck, kann man das dann bei der Krankenkasse einreichen.
Hast du das Gefühl, dass die Fettabsaugung von manchen so als ja, leichte Exit-Strategie genommen wird? Wie gefreut ist jetzt doch nicht so viel Sit-Ups oder abnehmen oder generell Sport zu machen?
Naja, vielleicht ab und zu. Und da ist es ganz, ganz interessant, wenn man dann auch im Nachgang der OP, wenn jemand sagt, ja, aber irgendwie, jetzt habe ich mich absagen lassen, aber mein Körper ist ja jetzt doch nicht so straff. Also das versucht man natürlich im Vorfeld schon zu sagen und auszusieben. Aber sollte das einmal vorkommen, dann ist es ganz wichtig, dass man die Patienten zum Sport bringt. Jeder, der sie absagen lässt, kann das Ergebnis der Absaugung noch einmal um 20% steigern, indem er gerade in den ersten Monaten nach der Absaugung Gas gibt. Ja? Insbesondere mit Schwimmen übrigens. Also Schwimmen nach Liposuktion, nachdem alles abgeheilt ist, ist das beste Training, weil du einfach also man kann als Chirurg vieles machen. Wenn man saugt die Fettzellen ab, man macht es quasi weniger vom Volumen, aber den Körper trainieren muss der Patient selber. Und er kann gerade auch, was die Haut betrifft, viel bewirken, indem er nachher Sport macht. Und mehr als man glaubt. Das ist natürlich toll, die Kombination dann. Ja, wenn ich sage, okay, ich bin eh schon sportlich, aber jetzt lasse ich dieses Problem Zone absaugen und dann mache ich weiter meinen Sport. Das sind natürlich die Patienten, die das beste Outcome haben.
Das ist ja dann vielleicht sogar die Motivation, die gerade noch gefällt hat. Jetzt ist die Problemzone weg, an der ich wirklich die ganze Zeit schon über einem Jahr arbeite und jetzt zeige ich gleich nur mehr an. Also erlebst du das auch so?
Ja, absolut. Das ist schon motivierend für viele. Mhm. Und dann war es die richtige Operation. Also absolut.
Was kann schiefgehen bei so einer OP? Wir haben schon gehört, es kann natürlich zu Thrombosen kommen, was Herzinfarkt, Hirnschlag und so auslösen kann. Ich meine aber jetzt eher von den Ergebnissen. Kann es sein, wenn man jetzt vielleicht nicht beim richtigen Chirurgen landet, dass das dellig wird, uneben, dass man dauerhafte blaue Flecken hat? Was kann passieren?
Ja, also nur mal zur Thrombose ganz kurz. Das ist eine Komplikation, die beschrieben wird und die gibt's auch weltweit natürlich. Wir machen sehr viel Absaugungen und das seit 15 Jahren und ich hatte noch keine einzige. Ja. Das heißt, es ist schon eine sehr unwahrscheinliche Komplikation, aber es ist wichtig, dass man weiß, dass es gibt und was man auch dagegen machen kann in der Vor- und Nachbereitung. Zu den Dellen, ja, das ist eine Komplikation, dass man sagt, unebene Stellen, das kann es auch geben. Da muss auch der Chirurg nicht unbedingt was falsch gemacht haben. Natürlich, wenn das jetzt sehr extrem ist, schon. Aber manchmal verhält sich das Gewebe auch anders, als man glaubt. Und im Nachgang dann, ja.
Was machst du dann, wenn das erkannt wird?
Man könnte dann, wenn das wirklich, wenn das bleibt und man sieht, ja, das geht nicht weg, dann kann man da zum Beispiel wieder Eigenfett einspritzen und das ausgleichen. Das ist aber insgesamt eine seltene Sache. Komplikation fatal wäre natürlich ein Durchstoßen der Bauchdecke, also eine sogenannte Perforation. Auch das wird beschrieben, dass das gibt. Es hat sogar mal Leberperforation gegeben woanders. Also auch das hatten wir zum Glück noch nicht. Oder klopfe auf Holz, weil das ist natürlich etwas, was sehr schlimm ist. Ja, für den Patienten, aber auch für den Chirurgen. Und wie kann man das wiederum ein bisschen sehr minimieren, diese Wahrscheinlichkeit? Erstens, indem man immer einen Ultraschall machen lässt vor einer Absaugung. Warum? Weil es gibt Hernien, das sind also quasi Bruchpforten in der Bauchdecke. Man könnte sagen Schwachstellen. Mhm. Bekannte Schwachstelle ist der Nabelbruch. Nabelbruch haben viele und merken es nicht. Und
wenn aus der Kindheit auch oft, oder?
Genau, und ist oft auch ganz klein. Weißt du, du siehst den klinisch von außen nicht. Wir merken es deswegen, dass doch einige haben, weil wir immer einen Ultraschall machen vor der Absaugung, damit wir wissen, ob in der Bauchdecke irgendwo eine Schwachstelle ist. Weil ich natürlich dann weiß, dass genau an dieser Schwachstelle eine Gefahr lauert, dass man dort mit der Kanüle nicht hinkommen darf. Ja. Das ist einmal ein Punkt, wo du Komplikationen vermeiden kannst. Das zweite ist, an gewissen Stellen auch nicht abzusaugen. Also wenn es dann in Richtung Rippenbogen geht, eben da, wo rechts sitzt die Leber, links sitzt die Milz unterm Rippenbogen, da in dem Bereich also sehr vorsichtig sein, ja, nicht in diese Richtung raufzusaugen zum Beispiel, damit man gar nicht dort reinkommen kann in diesen Bereich. Also das sind lauter so Dinge, was man als Patient ja oft gar nicht weiß, weil man denkt, ja, man saugt einfach ab, aber das gibt's viele Dinge, die man ja beachtet. Das Wichtigste als Chirurg ist schon, dass du ein gutes Ergebnis machst, aber genauso wichtig ist, dass du nicht schadest. Und da sind eben viele Dinge, die da beachtet werden müssen. Und ja, deswegen kann ich sagen, wir haben zum Glück nie eine schwerwiegende Komplikation gehabt. Auch ein Punkt, was wichtig ist, ist, dass dieser Hohlkörper, also diese Kanüle, ein Einwegmaterial ist. Das heißt, dass du musst dir vorstellen, das sind so Stangen quasi, Metallkanülen und die gibt's eben zum Wegwerfen oder zum Resterilisieren. Und natürlich ist die Gefahr einer Infektion noch mal drastisch minimiert, wenn ich die wegschmeiße nach jedem Patienten. Wir haben nur Wegwerfkanülen zum Beispiel.
Ich muss ja ehrlich gesagt bei der Fettabsaugung immer an den Film Fight Club denken. Die stehlen ja dann die Sackerl mit dem Fett drinnen, weil sie damit eine Bomben bauen. Okay. Weil mit Fett kann man ja Seife machen und halt eben TNT herstellen und solche Sachen. Sowas kommt dir nicht in den Sinn. Ist das nur mein... Oder kennst du den Film nicht?
Ich kenne ihn vom Namen, ich habe ihn aber nie angeschaut.
Muss da anschauen.
Aber das sind ja, das sind eigentlich keine Sackerl bei uns, sondern das ist in einem Behälter gesammelt, im durchsichtigen. Da ist quasi genau drauf, wie viel dann ist, wie viel Milliliter da reinkommen. Und in dem Behälter, das ist schon eine Art Sack, das stimmt, aber das ist kein so ein Sackerl wie zum Beispiel bei der Blutspende.
Okay, also das ist im Film anders, aber den musst du auch schauen. Genau. Fight Club, Brad Pitt in Bestform. Schaut auch gut aus. Meine Abschlussfrage, schon selber gemacht?
Ja.
Wie war da dein persönlich, also warum, wann und wie war deine persönliche Erfahrung?
Es war ganz witzig, ich war Assistenzarzt im Krankenhaus. Ich habe meinem damaligen Chef gefragt, du kannst mir da bitte am Unterbauch absaugen.
Also auch wieder diese typische Zone, die halt einfach schwer zu trainieren ist.
Genau, genau. Mhm. Es war so, dass mir das immer ein bisschen gestört hat und dass das nicht so weggegangen ist. Und dann haben wir das in Lokalbetäubung gemacht. Darum auch es bei den Patienten in Narkose.
Ah, okay. Also doch ein bisschen.
Also rein in Lokaler ist es nicht besonders angenehm. Würde ich nicht machen. Ja, zumindest mit Dämmerschlaf. Und dann kann man da einfach beruhigt schlafen. Aber ich habe dann am nächsten Tag schon wieder gearbeitet und so. Das haben wir, da habe ich einfach auch das, ja, ich habe es so spannend gefunden einmal, ja.
Du willst wahrscheinlich auch sehen, wie es gemacht wird, deshalb lokal, oder? Du wirst
ein
wenig
zugeschaut haben. Naja, genau. Und ich wollte jetzt deswegen überhaupt nicht ausfallen oder ein paar Stunden.
Ja, spannend. Also das heißt eigentlich auch wieder eine Methode, die du selber ausprobiert hast und somit auch das persönliche Empfinden weitergeben kannst, wie es ist.
Ja, genau. Vor allem auch, wie es nachher ist. Mhm. Und auch, was das Ergebnis betrifft. Ich bin jetzt kein dünner Mensch, ja, aber ich muss wirklich sagen, für mich hat sich das auch ausgezahlt. Weil an der Stelle, das immer so die quasi Problemzone war, egal wie viel ich trainiert habe, und das war immer so ein bisschen, ja, und das ist seitdem eigentlich jetzt nicht mehr so das Problem.
Drum zupfst jetzt am Pullover.
Ja, nee, weil jetzt schaut man, ja.
Jetzt haben wir ein Video. Ja, cool, danke Matthias, dass du auch so offen bist. Muss man ja auch nicht sein, aber ich finde es spannend und vor allem aus der Sicht des Patienten, wenn ich weiß, ich bin bei einem Chirurgen, der manche Dinge halt wirklich selber schon ausprobiert hat, fühlt man sich ja von Haus aus gleich viel sicherer. Mhm. Weil da weiß man, der weiß, von was er spricht.
Ja, danke.
Das war Folge 13, Fettabsaugung. Ihr könnt uns gern eure Fragen schreiben als Mail an podcast@koller-sperr.at, Koller mit 2 L und Sperr mit 2 R. Wir beantworten gerne eure Fragen und danke fürs Zuhören. Jederzeit bewerten bitte auf Spotify und uns 5 Sterne geben. Da freuen wir sie, das ist nicht wie nicht genügend in der Schule, sondern das ist 1. Über das freuen wir sie, gerne folgen und in 2 Wochen die nächste Folge.
Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.